Ja, das Thema, das war ja ich, was soll ich machen ohne mich? Und man denkt, so ein blödes Thema. Aber es hilft eh nicht. Stell dir vor, du stehst einfach einsam auf einer Insel, ganz alleine. Du bist weder geboren, du hast keinen Pass, du hast keine Eltern, du stehst nur allein auf einer Insel. Nur du. Du weißt nicht, wo du her bist. Und plötzlich kommt eine Stimme vom Himmel, die was sagt, wer bist du? Dann stehst du auf der Insel und musst sagen, ich habe keine Ahnung. Jetzt stehst du auf der Insel und du hast keine Ahnung, wer du bist. Das nenne ich einsam. Jetzt kommt aber dann eine Flaschenpost, Message in a Bottle, gell? Und in der Flaschenpost, aber kommt so ein Flaschel daher, du machst es auf und du nimmst einen Zettel aus und da steht auf dem Zettel, lesen kannst du zufälligerweise, auf dem Zettel steht, lest übrigens Englisch, ist übrigens im Himmel, werden wir Englisch reden, weil die Amerikaner kennen sonst nichts. Aber auf dem Zettel steht auf Englisch, ich arbeite übrigens viel mit dir, darum habe ich Mutz gerade mit dir. Da steht, ich bin dein Vater, ich bin auf der Suche nach dir, ich komme dich abholen. Jetzt denkst du, das ist interessant. Und eine Woche später, ich bin jetzt dein Vater, du stehst auf der Insel, nackt, einsam, keine Ahnung, wer es bist. Ich komme hin, springe aus dem Boot, umarme dich und sage, endlich habe ich dich gefunden, mein Kind. Was das interessant ist, jetzt weißt du auf einmal, wer du bist, nämlich sein Kind oder mein Kind. Die Moral von der Geschichte ist die, deine Identität, wer du bist, bekommst du nie von dir selbst. Die kann dir nur von außen gegeben werden. Der Dr. Viktor Frankl, der hat heuer den 100. Todestag oder Jahrestag gehabt, ist am 2. September 97 gestorben, am gleichen Tag wie die Lady Di, darum hat man nichts gehört von ihm. Der Dr. Viktor Frankl ist eine Person, die mich sehr beeindruckt hat. Er hat die dritte Wiener Schule gegründet, nach Freud und Adler. Freud und Adler haben mich nicht so beeindruckt, aber... Er war Jude und hat drei Konzentrationslager überlebt. Und in einem Konzentrationslager, da schreibt er in seinem Buch, da hat er noch die Schriften, er war Doktor, hat er mitgehabt. Er kam hin, die Schriften wurden ihm weggenommen, da mussten sie sich völlig nackt ausziehen, dann wurden sie geschoren am ganzen Leib, dann mussten sie sich duschen, 2 Minuten, und dann sind sie zu Hunderten in einer Reihe dagestanden, nebeneinander, völlig nackt. Nicht mal ein Haar auf dem Haupt, auf dem Körper. Und da hat sich der Dr. Viktor Frankl gefragt, wer bin ich? Aus dieser Frage ist dann die Logotherapie entstanden. Er hat viele Bücher geschrieben, aber sein berühmtestes ist The Man's Search for Meaning, der Mensch auf der Suche nach dem Sinn. Seine These war die, er hat gesagt, der beste Beweis, dass es so etwas wie Wasser gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch Durst hat. Der beste Beweis, dass es einen Sinn in diesem Leben gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch nach dem Sinn fragt. Und ich würde hinzufügen, das hat er nicht gemacht, soweit ich weiß, er war leider nicht gläubig, was mir sehr leid tut, er war nahe dran. Ich würde hinzufügen, der beste Beweis, dass es einen Gott gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch nach Gott fragt. Im letzten Jahrhundert, in der Moderne und Postmoderne, haben wir allerdings Gott und den Himmel wegerklärt. Glaube an Himmel, an Gott, das ist was für Kinder und für Waschlappen, aber nicht für gestandene Menschen. Jetzt haben wir aber ein Problem. Und das Problem ist, wir wissen nicht mehr, wer wir sind. Wir wissen nicht, wo wir herkommen, wir wissen nicht, wozu wir da sind und wir wissen nicht, wo wir mal hingehen. Und meine Frage an dich heute Abend ist eine ganz einfache. Wo suchst du die Antwort auf diese Frage? Die Frage ist nicht, ob du die Frage stellst, denn jeder denkende Mensch stellt sich die Frage, wer bin ich? Die Frage ist nur, wo suchst du die Antwort? Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst die Antwort in dieser Welt suchen oder bei Gott. Wenn du die Antwort in dieser Welt suchst, hast du drei Möglichkeiten. Die erste ist die, ich bin das, was andere von mir denken. Das bin ich. Das Problem ist, wenn ich das bin, was andere von mir denken, das schwankt ziemlich groß. Das kommt nämlich drauf an, wenn du fragst. Wenn du nach Schlappming fährst, in die Ramsau, und fragst du, was ist der Hans-Peter für Typ? Was ist das für Mensch? Da gibt es durchaus einige, die sagen, weißt du, der Hans-Peter ist ein netter Kerl. Der ist ein passabler Mensch, der gefällt mir. Die Menschen gibt's. Es gibt aber auch andere, die werden das sagen, der Hans-Peter, früher war er ganz normal, aber jetzt ist er total extrem, ein Spinner und fanatisch. Jetzt, wer bin ich jetzt? Bin ich jetzt ein Fanatiker, ein Spinner und ein Extremer oder bin ich ganz nett? Kommt drauf an, wenn du fragst. Manche fragen, du, was sagt deine Frau eigentlich über dich? Ja, das kommt drauf an, wenn du das fragst. Es gibt Zeiten, da ist sie recht zufrieden mit mir, es gibt Zeiten, da ist sie überhaupt nicht zufrieden mit mir. Also wenn mein Selbstwertgefühl davon abhängt, was andere denken, wer ich bin, euer Problem. Das schwankt. Du hast eine zweite Möglichkeit. Ich glaube das, was ich glaube, was die anderen über mich denken. Das tun wir auch sehr viel. Aber da liegen wir leider ziemlich oft falsch. Zum Beispiel, meine Frau ist ein Reinigungsfreak. Sie putzt gern. Und wenn du zum Beispiel zu uns auf Besuch kommst, der erste Satz, zuerst sagt sie grüß dich normalerweise, und dann sagt sie, weißt du was, ich habe keine Zeit gehabt, die Küche aufzuräumen, ich habe so viel zu tun gehabt. Alles das Gleiche. Dabei glaubst du, du bist in einem sterilen Raum. Aber sie glaubt, es ist dreckig. Weil sie denkt, du denkst was über sie. Bei uns gibt es Bauern, die stehen um 5 Uhr auf und dann gehen sie wieder ins Bett, aber um 5 Uhr dran ist das Licht im Stall auf. Dann schlafen sie wieder eine Stunde und um 6 Uhr gehen sie ins Stall. Aber sie denken, ja, wenn das Licht um 5 Uhr nicht im Stall brennt, dann denken, oh, ich bin ein fauler Hund. Jetzt muss ich um 5 Uhr aufstehen. Ich bin das. Das ist die zweite Möglichkeit. Ich bin das, was ich glaube, was andere von mir denken, aber da liegst meistens extrem falsch. Dann sagst du, weißt du was, ich mache das sowieso anders. Ich bin das, was ich glaube. Meine Meinung zählt. Da muss, wenn du mich fragst, Hans-Peter, was glaubst du über dich, muss ich dir sagen, ich habe Tage in meinem Leben, da denke ich mir, eigentlich habe ich es geschafft. Ich bin ganz in Ordnung eigentlich. Die Tage gibt's. Da fühle ich mich echt in Ordnung. Es gibt aber Tage in meinem Leben, da fühle ich mich ein Riesenversager. Und am liebsten möchte ich sterben. Jetzt seht ihr, wenn ich jetzt die Welt frage, wer ich bin, dann ändert sich das jeden Tag. Jetzt haben wir aber noch eine zweite Möglichkeit, nämlich zu fragen, was denkt Gott über mich? Ich möchte euch drei Verse vorlesen, die stehen mir Johannes im 2. Kapitel. Brauchst du nicht aufschlagen bei dir, ist sehr finster. Aber im Vers 23 steht, Johannes 2, Vers 23, als Jesus aber in Jerusalem war, am Passafest, glaubten viele an seinem Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Und jetzt kommt was Interessantes. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von dem Menschen, denn er selbst wusste, was in den Menschen war. Das heißt, Jesus kennt alle Menschen. Jesus weiß genau, wie du denkst. Er weiß genau, wie du funktionierst, wie du gestrickt bist. Darum ist Jesus nicht auf Psychologen angewiesen, auf Freud und Adler, weil er hat sie geschaffen. Wenn du herausfinden möchtest, wer du bist, dann suche deine Antwort nicht in dieser Welt, weil die geht so. Suche die Antwort bei Gott. Wisst ihr warum? Die ändert sich nie. Jetzt habe ich ein Overhead, das kannst du jetzt drauf tun. Das erste, gell? Nicht das dritte. Wissen wir. Und zwar, es ist ziemlich einfach, das Overhead, muss ich ehrlich zugeben. Und zwar links oben, was seht ihr da? Da seht ihr ein Glas. Alle stimmen überein, nehme ich an, gell? Das ist ein Glas. Rechts daneben ist ein, darunter ist auch ein Glas, nur ein Glas. Rechts oben ist dann ein Kind Gottes und rechts unten steht ein Marmeladeglas. Jetzt habe ich eine Frage, warum wird aus dem Glas auf einmal ein Marmeladeglas? Wegen dem Inhalt. Das Glas hat sich nicht geändert. Das Glas ist immer dasselbe. Aber es ist jetzt gefüllt und der Inhalt in dem Glas bestimmt jetzt, wer du bist. Das Glas ist deshalb ein Marmeladeglas, weil Marmelade im Glas ist. Ein Kind, ein Geschöpf, wird dann ein Kind Gottes, wenn Gott im Menschen ist. Das ist der Unterschied. Das heißt, der Inhalt bestimmt, wer ich bin. Die Identität vom Glas hängt nicht davon ab, ob das Glas hoch, dünn, dick oder was immer ist, sondern was drinnen ist im Glas. Die Identität von dir und von mir hängt nicht davon ab, ob wir erfolgreich, reich, arm, alt oder jung sind, sondern unsere Identität hängt davon ab, wer in uns wohnt. Das Wort Gottes unterscheidet eigentlich nur zwischen zwei Arten von Menschen. Nicht zwischen gute und schlechte übrigens. Auch nicht zwischen große und kleine Sünder. Das Wort Gottes unterscheidet zwischen zwei Menschen. Solche, die in Christus sind, und solche, die nicht in Christus sind. Das nächste Overhead, bitte. Die linke Spalte, das sind übrigens alles Bibelverse. Ich habe es nicht dazu geschrieben, aber die findest du alle in der Bibel. Die Bibel sagt, der Mensch ohne Gott ist geboren vom Mensch. In Christus bist du geboren aus dem Geist. Ein Mensch ohne Christus ist ein Sklave der Sünde, sagt die Bibel. In Christus sind wir frei. Ohne Christus, sagt die Bibel, ist der Mensch verloren. In Christus, sagt die Bibel, bist du gerettet. Ohne Christus bist du geistlich tot und leer. Mit Christus bist du lebendig und gefüllt mit dem Heiligen Geist. Ohne Christus bist du ein Sünder. Mit Christus bist du ein Heiliger. Das sagt die Bibel. Ohne Christus bist du ungerecht. In Christus bist du gerecht gesprochen. Ohne Christus bist du getrennt von Gott, in Christus bist du Teilhaber seiner göttlichen Natur. Ohne Christus bist du ein Geschöpf Gottes, mit Christus bist du geboren aus Gott und sein Kind. Das ist die Meinung Gottes über die Menschen. Übrigens, ihr seht einen enormen Kontrast zwischen links und rechts. Und übrigens, du kannst nie zu beiden gehören. Du gehörst entweder nach links oder nach rechts. Du bist nicht schizophren. Warum ist es so wichtig zu verstehen? Wisst ihr warum? Weil die Identität, die Gott uns gibt, ist bleibend und ändert sich nie. Sie bleibt in Ewigkeit bestehen. Sie ist nicht abhängig von Umfeld, von Kultur, von Religion oder von deinem Benehmen. Sondern das hat Gott über dich gesagt. Darum ist es so wichtig zu wissen, wie Gott über mich denkt, weil dann weiß ich, wer ich bin. Zu wissen, wer du bist, bestimmt, wie du dich benimmst. Ein Beispiel. Wenn zum Beispiel Studenten, wir haben normalerweise so 60, 70 Studenten oder Gäste, wenn die mich sprechen, dann kommen sie zuerst ins Büro, da sitzt die Sekretärin, dann fragen sie normalerweise, ob ich da bin, dann sagt sie ja, dann klopfen sie an, gehen sie rein, setzen sie auf den Sessel und dann reden sie mit mir. Das machen die normalen Studenten oder Gäste. Wenn meine Eva Maria, die ist jetzt 9 Jahre, wenn die mich besucht, die macht das ganz anders. Die fleckt die Tür auf, dann sagt sie, hi Tina, das ist die Sekretärin, dann haut sie meine Tür auf, dann kommt sie hinten um und setzt sie auf meinen Schoß. Die benimmt sich völlig anders wie ein Gast. Wisst ihr warum? Sie weiß, wer sie ist. Sie ist nämlich mein Kind. Wenn du weißt, wer du bist, wirst du dich völlig anders benehmen. Zu wissen, wer du bist, ist ausschlaggebend, wie du lebst im Alltag. Und wisst ihr, Satan hat eine Strategie. Er weiß, wie wesentlich unsere Identität ist, und darum will er uns verwirren. Er will Menschen ihre Identität berauben. Im Johannes 10,10 steht, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Wisst ihr, warum viele Christen kein Leben in Überfluss haben? Weil der Dieb sehr aktiv ist. Wenn du ein Kind Gottes bist, kannst du nie mehr Satan gehören. Aber er kann dich daran hindern, im Segen zu leben. Und er tut es, indem er unsere Identität verwirrt. Er will, dass du deine Identität irgendwo suchst, nur nicht in Christus. Und jetzt 3 Bereiche, wo wir unsere Identität suchen. Die meisten Menschen, vor allem die Männer, suchen ihre Identität im Beruf. Ich frage zum Beispiel jemand, wer bist du? Dann sagt er, ich bin ein Geschäftsmann. Dann sage ich, nein, das ist dein Beruf. Wer bist du? Ein Geschäftsmann. Ja, dann sage ich, und was bist du, wenn du mal pensioniert bist? Ein pensionierter Geschäftsmann. Super. Ist das, wer du bist? Nein, du kannst als Christ, als Geschäftsmann arbeiten, aber das ist nicht, wer du bist. Die Frage, Frau, wer bist du? Ich bin eine Hausfrau. Mutter. Dann sage ich, und wer bist du, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Dann bist du eine kinderlose Mutter. Übrigens, viele Mütter, wenn die Kinder raus sind, nach 18, 19 Jahren, fallen in eine tiefe Depression. Nicht, weil sie krank sind. Sie haben keine Identität mehr. Viele Geschäftsmänner, die sehr erfolgreich waren, nachdem sie in Pension gehen, eine Statistik sagt, viele von denen sterben 1 oder 2 Jahre nach ihrer Pension. Nicht, weil sie krank sind. Sie wissen nicht mehr, wer sie sind. Sie haben keine Identität mehr. Und einer sagt, ja, ich bin ein Hotelbesitzer. Und dann sage ich, weißt du, wenn du 2 schlechte Saisonen hast, dann bist du ein bankrotter Hotelbesitzer. Du kannst zwar als Kind Gottes ein Hotel besitzen, aber das ist doch nicht, wer du bist. Das ist nicht deine Identität. Ich habe ein Dirndl bei uns gehabt vor ein paar Jahren, die Helen hat sie geheißen, heißt sie eben noch. Ich war in Australien, in Brisbane, habe dort gepredigt und da ist ein Dirndl auf mich zugekommen und hat gesagt, Hans-Peter, ich möchte gerne in Österreich arbeiten. Kann ich bei dir da mithelfen? Ich habe gesagt, ja, passt. Dann hat sie gesagt, ich bin aber nicht gläubig und es interessiert mich auch nicht. Sag ich, ist wurscht, komm trotzdem. Und dann ist sie gekommen, ganz ein liebes Dirndl und war ein halbes Jahr bei uns, hat mitgeholfen ein bisschen, war sehr positiv, aber immer wenn ich eine Andacht gemacht habe oder so, dann hat sie nur in den Boden reingeschaut. Nur so reingeschaut, ein halbes Jahr lang. In den letzten Wochen habe ich gesagt, Helen, war echt nett, dich bei uns zu haben. Aber sag mal, warum bist du immer so negativ, wenn ich über das Wort Gottes rede? Dann hat sie gesagt, weißt du was, ich habe Angst, wenn ich Jesus in mein Leben lasse, dass ich meine Identität verliere. Dann habe ich gesagt, das gefällt mir. Ich möchte jetzt nur wissen, was ist deine Identität? Wer bist du? Weil du hast die Angst, das zu verlieren. Dann hat sie gesagt, ja, ich bin die Helen. Dann habe ich gesagt, nein, das ist dein Name. Sie hat gesagt, ah ja, genau. Dann habe ich gesagt, wer bist du? Dann hat sie gesagt, ich bin Australierin. Dann habe ich gesagt, das ist deine Nationalität. Wer bist du? Ja, Krankenschwester möchte werden. Nein, das ist dein Beruf. Wer bist du? Und dann mit der Zeit sind mir die Fragen ausgegangen und ihr die Antworten. Dann habe ich gesagt, Helen, tu mir einen Gefallen, setz dich heute auf Nacht hin und schreib nieder, wer du bist. Denn du hast mir gerade erklärt, du hast Angst, deine Identität zu verlieren. Ich möchte nur wissen, was du Angst hast zu verlieren. Und morgen in der Früh sagst du mir es. Nächsten Tag in der Früh bin ich umgegangen, da zum Büro, kommt sie freudestrahlend entgegen, aber man denkt, die hat sicher wieder auf irgendwas denkt. Dann hat sie gesagt, Hans-Peter, ich habe gestern nachgedacht, ich habe mein Leben gestern Jesus gegeben. Ich habe nämlich nachgedacht und ich bin draufgekommen, ich weiß nicht, wer ich bin. Heute weiß ich, wer ich bin. Ich bin ein Kind Gottes. Das ist die Identität, die sie gefunden hat. Weißt, wir versuchen auch manchmal Identität durch Verhaltensmuster zu haben. Zum Beispiel gibt es Leute, die sagen, ich bin Alkoholiker. Ja, super. Ja, ist das, wer du bist? Nein. Es kann sein, dass du zu oft und zu viel trinkst, aber das ist nicht, wer du bist. Wisst ihr, warum das wichtig ist? Wenn du glaubst, du bist Alkoholiker, übrigens ist es schon wichtig, dass man das eingesteht, wenn es wirklich so ist. Das ist aber ein anderes Kapitel. Aber was ist das Natürlichste für einen Alkoholiker zu tun? Vollsaufen. Was ist das Unnatürlichste, was ein Alkoholiker tut? Nüchtern bleiben. Das heißt, wenn du glaubst, du bist ein Alkoholiker, wirst du dich völlig normal benehmen, dich jeden Tag besaufen. Seht ihr, wenn ich aber glaube, ich bin ein Kind Gottes, wenn ich das weiß, es ist nicht natürlich für ein Kind Gottes, sich jeden Abend zu besaufen. Es ist auch nicht normal, oder es ist normal, dass ein Kind Gottes halbwegs nüchtern bleibt. Das ist normal. Ich war vor ein paar Monaten oben in Würzburg, da gepredigt. Da kam nach dem Ding ein Mann zu mir. Was war das? Der dritte Satz, was er mir gesagt hat, ich bin psychisch krank und schizophren. Ich habe gesagt, gewaltig, was du alles bist. Dann hat er mir erklärt, er ist vor 5 Jahren gläubig geworden in irgendeiner Gemeinde dort. Er geht jeden Sonntag zum Gottesdienst, am Montag geht er ins Rotlichtviertel und kauft sich eine Prostituierte. Das hat ihn schon ein bisschen erklärt. Nachdem er ein bisschen mehr erklärt hat, habe ich gesagt, ich möchte eines sagen. Du bist weder psychisch krank, noch bist du schizophren. Weißt du, warum du glauben willst, dass du schizophren bist und psychisch krank? Was ist das Normalste für einen psychisch kranken und Schizophrenen zu tun? Am Sonntag Kirche zu gehen, am Montag zur Prostituierten, ist völlig normal. Weißt du, was du bist? Du bist ein Kind Gottes. Wenn du endlich lernst zu glauben, wer du bist, dann wirst du dich dementsprechend benehmen. So wichtig zu wissen, wer du bist. Was ist deine Identität? Identität durch Religion. Gibt ja genug Menschen, die sagen, wer bist du, wenn man so christliche Veranstaltungen. Ja, ich bin Katholik. Ja, was heißt das? Das heißt, du bist in der katholischen Kirche groß geworden. Aber wisst ihr was? Ich kenne viele Katholiken, denen ist Gott völlig egal. Der andere sagt, ich bin Lutheraner. Ja, was heißt das? Das heißt, dass du in der evangelischen Kirche aufgewachsen bist. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich kenne genug Lutheraner, die haben keine Ahnung vom Evangelium, interessiert sie auch nicht. Der andere sagt, ich bin ein Baptist. Ja, super. Dann bist du halt dort groß geworden und hast dich ein bisschen später getauft. Aber weißt du was? Ich kenne genug Baptisten, die eines sagen und völlig das Gegenteil leben. Der andere sagt, ich bin ein Pfingstler. Ja, was bedeutet das? Dass man die Hände ein bisschen heurer hobt und in den Zungen redet. Das ist etwas, was man tut, aber nicht, was man ist. Wisst ihr was? Wisst ihr, was Gott über dich sagt? Weißt du, wer du bist? Du bist ein Kind Gottes. Als sein Kind kannst du in der katholischen Kirche aufwachsen, in der evangelischen, in der baptistischen, in der freien oder in der Pfingstgemeinde. Und jeder hat seinen Platz. Übrigens hat auch 12 Stämme Israel gegeben. Es soll ruhig mehr Denominationen geben. Aber das ist nicht meine Identität. Ich persönlich bin bei uns in der kleinen evangelischen, lutherischen Kirche aufgewachsen. Ich bin dort zum Glauben an Jesus gekommen. Ich bin sehr dankbar und froh über unsere Gemeinde und ich gehe gerne hin. Aber bitte nenn mich nicht Lutheraner. Ich bin kein Lutheraner. Ich bin ein Kind Gottes. Das ist meine Identität. Suche nicht deine Identität in deiner Religion. Hat Gott nie gemacht. Hat er uns nie gesagt. Ich weiß vielleicht nicht viel, aber eins weiß ich. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß ganz genau, wer ich bin. 2. Korinther 5, 17, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Das bin ich. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin gewollt, ich bin beliebt, geliebt und ich habe ein Ziel in meinem Leben. Nicht, weil ich besser wäre als andere Menschen, aber ich glaube das, was Gott über mich sagt. Vor ein paar Monaten war ich bei einem Höhlenforschertreffen, bin ich irgendwie geehrt worden. Und da war ein Bergführerkollege, der hat Vorträge gezeigt über die Höhlen, die er erforscht hat, tiefste Höhlen, über die steilsten Wände, die er erklommen hat und so weiter. Ich habe noch mit ihm geredet und habe gesagt, gell, es ist schon interessant, wir alle suchen nach etwas. Dann hat er zu mir gesagt, ja, weißt du was, Hans-Peter, ich bin ein ewig Suchender. Dann habe ich gesagt, und weißt du was, ich bin zu Hause, ich bin angekommen, ich brauche nicht mehr suchen. Dann hat er mit Tränen in den Augen gesagt, hat er gesagt, gibt es das wirklich? Dann habe ich gesagt, ja, das gibt's. Ich habe ihm dann eine Bibel geschickt und ein Buch von mir. Bin gespannt, was Gott tut. Das Thema Ich, was soll ich machen ohne mich? Ich weiß keine Ahnung, wer du bist. Ich habe keine Ahnung, von welcher Gemeinde du kommst. Ich habe keine Ahnung, ob du Jesus kennst oder nicht. Aber ich möchte dich eine Frage stellen. Wenn du Jesus noch nicht kennst, was hindert dich daran, ihn heute anzunehmen? So wie die Helen. Damit du dann genau weißt, wer du bist. Übrigens, die Kinder können ruhig ein bisschen reden, sind eigentlich so brav. Sehr gewaltig, wie ihr brav seid. Ich möchte ein Gebet sprechen mit euch. Bevor ich das aber spreche, möchte ich bitten, dass wir einfach alle aufstehen dazu. Ich möchte eine Frage stellen. Wenn du einmal vor Gott stehst, und das wird jeder von uns, denn eins ist sicher, du stirbst. Ich weiß nicht viel von dir, aber das weiß ich. Du stirbst. Die Frage ist nur, wann. Morgen oder vielleicht ein paar Jahre später. Sterben tust. Wenn du dann vor Gott stehst und Gott wird dich fragen, warum sollte ich dich als mein Kind annehmen? Welche Antwort gibst du Gott? Gott fragt dich, gib mir einen Grund, warum soll ich dich annehmen? Wisst ihr, was ich sage? Ich weiß, ich stehe mal vor ihm. Und mein Leben sieht nicht gut aus, Freunde. Aber weißt du, was ich Gott sage, wenn er mich fragt? Sage ich, Gott, Vater, frag deinen Sohn. Denn er hat alles für mich getan. Ich bin angenommen um seinetwegen, nichts von mir. Meine Frage, was sagst du? Kannst du dich auf Jesus berufen oder nur auf dich selbst? Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann möchte ich ein Gebet mit dir sprechen und dich ermutigen, ihn einzuladen, heute Abend. Einer meiner Lieblingsverse ist Offenbarung 3,20, da sagt Jesus, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und auftut, zu dem werde ich hineingehen. Jesus ist ein Gentleman, er wird sich nie aufdrängen. Er wird deine Herzenstür nie aufstoßen, aber er klopft und er wartet nur darauf, dass du ihn annimmst. Wenn wir dieses Gebet beten, dann möchte ich einfach jene unter euch ermutigen, nach vorzukommen. Könnt ihr euch da vorne hinstellen und dann können wir gemeinsam noch drüber reden. Wenn ihr das Gebet findet, dann tue ich mir noch leichter. Ich heiße da auch Herr Rina. möchte euch ermutigen, fühlt euch frei, auch wenn du Fragen hast. Du kannst mich persönlich fragen, kannst andere Leute fragen. Trau dich ruhig nach vor. Können uns dann da zusammensetzen und ein bisschen drüber reden. Ich tue das von Herzen gerne. Und ich bete das Gebet, wenn du Jesus annehmen möchtest. Und wenn du das tust, komm ruhig nach vorne. Herr Jesus Christ, ich habe deinen Ruf an mich gehört und ich danke dir, dass du mich nicht vergessen hast, obwohl ich dich so oft vergaß. Ich habe mich von dir abgewandt und ich ging meine eigenen Wege, aber du hast mich nie aufgegeben. Ich bekenne dir die Schuld meines Lebens und die unzähligen Fehler meiner Tage. Ich bitte dich, Herr, vergib mir meine Schuld und nimm mich wieder auf als dein Kind. Ich danke dir, Herr, dass du für mich gestorben bist am Kreuz, für die Freiheit von Schuld, Angst und Hoffnungslosigkeit. Im Vertrauen darauf, dass du Ja zu mir gesagt hast, antworte ich nun mit einem Ja zu dir. Ich will dein Eigentum sein und bleiben. Gib du mir die Kraft, in deiner Nähe zu bleiben und nicht zu verzagen, wenn ich in Krisen komme. Zeige mir den Platz in meiner Gemeinde und den Platz in deiner dennoch geliebten Welt. Zeige mir deine Gaben und Fähigkeiten, die du mir gegeben hast, damit ich sie dir zur Verfügung stelle und du mich gebrauchen kannst, wo Menschen auf Hilfe warten. Mach mir dein Wort lieb und gib mir den Mut, meinen Dank, meine Not und meine Bitten im Gebet immer vor dir zu bringen. Herr Jesus Christus, verwandle du mein Leben, damit es für dich zur Freude und den Menschen zur Hilfe wird. Herr, ich möchte auch für alle jene beten, die dich vielleicht schon lange kennen, aber vergessen haben, wer sie sind. Wir haben vergessen, Herr, wer wir in dir sind, deine geliebten Kinder. Und Herr, ich möchte das erneuern. Ich möchte wieder ganz neu in dieser Zuversicht beginnen, geliebt und gewollt zu sein. Nicht, weil ich so ein guter Christ wäre, nicht, weil ich alles für dich tue, sondern weil du mich liebst. Herr, ich danke dir, dass du unter uns bist, dass du in uns lebst und dass wir deshalb nicht einsam sind, sondern immer zu zweit. Gemeinsam mit dir. Ich danke dir, Jesus, dass das die Wahrheit ist. Nicht nur eine religiöse Phrase, sondern Realität im Alltag. Und dafür danke ich dir so sehr, mein lieber Jesus Christus. Dir möge die Ehre sein und uns der Segen. Amen.